Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Landkarten, Luftbilder, Bodenrichtwerte, Geodaten und viele andere Informationen bietet das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation in Erfurt für Kunden als Service an. Welche Aufgaben das Landesamt in Erfurt hat, wie es arbeitet und welche Geoportale den Besuchern zur Verfügung stehen, warum immer wieder Grenzsteine geklaut werden, das erfahren Sie heute im Stadtgespräch und deshalb nochmal herzlich willkommen. Und die aufgeworfenen Fragen beantwortet dann Frau Antje Timmermann, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Amtes zuständig ist. Ich hatte bei der Leipziger Buchmesse den Infostand des Amtes besucht und einen Interviewtermin vereinbart, den ich wahrgenommen habe. Das Interview und die Gespräche mit Frau Timmermann und dem Experten für die Grenzsteine, Herrn Müller, habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir machen erstmal weiter mit Musik. Ich habe aufgelegt den Titel Courage von Sigrid Horn. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Für das Stadtgespräch habe ich mich in das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation begeben, um herauszufinden, wofür dieses Amt zuständig ist. Für die Insider ist vielleicht die Adresse ganz einfach zu finden. Hohenwindenstraße 13, das ist im Erfurter Norden. Und ich hatte Gelegenheit, mit Frau Timmermann, der Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit dieses Amtes, das folgende Gespräch zu führen. Frau Timmermann, was sind die Aufgaben des Landesamtes?
Also wir haben einen großen Bereich, der betrifft das Liegenschaftskataster. Wir führen 3 Millionen Flurstücke im Liegenschaftskataster und sind da auch in der Fläche des Freistaates verteilt. Wir haben die Landesvermessung, die Geodateninfrastruktur, dann gibt es den Bereich Wertermittlung, Bodenordnung, Flurbereinigung und letztendlich haben wir auch noch den Bereich Berufsausbildung.
Wem sind Sie denn als Landesamt unterstellt? Gibt es da ein Ministerium über Ihnen?
Das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft und Infrastruktur ist quasi unser Ministerium.
Ich habe gesehen, Sie haben also auch Außenstellen in Leinefelde-Worbis, in Zeulenroda-Triebes, in Pößneck, in verschiedenen anderen Stellen. Sind die für dieses Territorium dann zuständig und wie arbeiten die da?
Das sind die Flurbereinigungsbereiche und die Katasterbereiche. Hinsichtlich der Katasterbereiche werden wir zum 1. Juli eine Umstrukturierung haben. Da werden die Aufgaben neu zugeschnitten.
Aber diese Ämter sind alle besetzt.
Wir sind an 10 Standorten im Freistaat ansprechbar.
So, nun haben Sie eine ganze Reihe von Informationen. Es gibt also einen Flyer, da bieten Sie an Karten, Luftbilder, Geodaten. Das ist natürlich wahnsinnig interessant für alle die, die sich in der Landschaft irgendwie bewegen. Und es gibt sehr viele Informationen für nicht nur für Wanderer, sondern auch für Hausbesitzer und für Leute, die sich vielleicht mit Bodenflächen oder kaufen wollen. Da gibt es also entsprechende Angebote. Wie kommen Sie denn an die Karten heran?
Wir stellen die Karten selber her in unterschiedlichen Maßstäben. Das fängt an beim Maßstab 1 zu 10.000. Das sind immerhin für den Freistaat Thüringen über 500 Kartenblätter. Und die Folgemaßstäbe sind dann immer noch 120 Karten im Maßstab 1 zu 25.000 und 30 im Maßstab 1 zu 50.000 und letztendlich 9 im Maßstab 1 zu 100.000. Und seit 2017 haben wir diese ganzen kartografischen Produkte als Online Open Data Produkt im Internet, im Geoportal zum kostenlosen Download bereitgestellt.
Das heißt, da kann jeder Bürger sich einklinken und sich entsprechende Karten herunterladen oder zumindest ansehen.
Ja, herunterladen, man kann sie auch nachnutzen. Man muss nur den Quellenverweis gdi-th.de angeben, das ist der Geodateninfrastruktur Thüringen, und dann kann man die Karten auch nachnutzen. Und diesen Service bieten wir auch für Luftbilder an, für Produkte aus den Liegenschaftskatastern, natürlich ohne Eigentümerangaben, die sind natürlich geschützt. Und also im Geoportal kann man mehrere Produkte von uns kostenfrei herunterladen.
Haben Sie einen Überblick, wie das genutzt wird, wie das ankommt bei der Öffentlichkeit?
Da gibt es durchaus viele Nutzungen. Die höchste Nutzung haben wir mit dem Bodenrichtwert-Informationssystem, kurz BORIS-TH, wo sich die Menschen anschauen können, wie viel ihr Grundstück wert ist.
Aha. Also das ist natürlich auch eine spannende Sache, vergleichen ein Grundstück in Erfurt im Vergleich zum Grundstück in Bad Frankenhausen oder in Artern oder so.
Wir haben auch auf unserer Internetseite in einem Bereich der Wertermittlung sehr viele Berichte über die unterschiedlichen Bereiche. Wir haben da Gutachterausschüsse, die sind gewählt und besetzt auch mit Experten. Und die haben jetzt gerade im ersten Quartal 2024 die Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2024 bestimmt. Diese Bodenrichtwerte werden alle 2 Jahre aktualisiert.
Werden die auch mit den anderen Bundesländern angeglichen?
Da gibt es ja nichts anzugleichen, weil die werden durch die Kaufverträge, die vorliegen, ausgewertet.
Okay. Da gibt es also jede Menge Informationen, die man also vor dem Kauf eines Grundstückes sich ansehen kann, und damit man nicht die Katze im Sack kauft.
Ja, man kann zumindest gucken, was der Boden wert ist.
Jetzt mal zurück zum Landesamt. Auf der Internetseite gibt es jede Menge Videos, die den Kunden anleiten, wie er zu bestimmten Informationen, zu bestimmten Karten kommt. Diese Videos haben Sie auch selbst hergestellt hier.
Ja, mein Kollege in meiner Stabsstelle hat diese Videos erstellt mit Hilfe der Kollegen unseres GITS, des Geoinformationszentrums. Das ist unser Vertrieb. Dort kann man natürlich auch Produkte kaufen. Wir haben ja die ganzen topografischen Karten zum Beispiel auch noch analog in Papierform. In der Regel kosten die zwischen 5 und 6 Euro zum Verkauf. Und das haben wir selbst hergestellt. Wir haben jetzt ein neues Geoportal und müssen in diesem Jahr die Videos noch anpassen. Aber wenn man den Einstieg geschafft hat, dann sind die Produkte, über die man die Download-Funktionen dann hat, genauso wie vorher.
Sie stellen auch selbst als Landesamt Karten her. Sie haben hier eine Reihe Karten liegen, also zum Lutherweg, zum Naturpark Thüringer Wald. Oder auch mit Blick auf den Thüringer Wandertag, Karten zum Eichsfeld. Die werden hier bei Ihnen hergestellt, aber der Vertrieb wird dann über andere gemacht.
Nein, wir verkaufen diese Karten auch hier in unserem GITS, dem Geoinformationszentrum. Man kann die aber natürlich im Online-Shop, wir haben auch einen Online-Shop, per Mail bestellen. Da ist ja immer der Vorteil, Tag und Nacht, 7 Tage die Woche. Manche Karten gibt es auch, werden verteilt, zum Beispiel die Naturparkkarte, die ist jetzt gerade aktualisiert worden, wird in Kürze gedruckt. Die haben wir zusammen mit dem Naturpark erstellt.
Soweit erstmal Frau Timmermann, und hier geht es weiter mit Musik. Sie haben schon gehört, Lühl, Bin schon länger unterwegs, und dann Dominik Planger, Heimatland. Wenn Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise zur Sendung haben, schreiben Sie mir eine Mail an rschaef@web.de. Sie haben mir vorhin gesagt, man kann hier auch eine Lehrausbildung machen. Welche Voraussetzungen muss man da mitbringen?
Also wir bilden aus zum Geomatiker oder zur Geomatikerin. Ich möchte das nochmal betonen. Wir haben immer noch so ein Übergewicht an männlichen Jugendlichen und freuen uns für jede junge Frau, die bei uns auch die Ausbildung machen möchte. Das ist der Beruf, der 3 Jahre dauert, und nach der Ausbildung zum Geomatiker kann man bei uns auch ein duales Studium anfangen. Da arbeiten wir mit der Hochschule in Sachsen-Anhalt in Dessau zusammen. Das würde bedeuten 7 Praxissemester, die aufgeteilt werden in Zeit des Studiums und Zeit der Praxis bei uns, und alles wird entlohnt. Und letztendlich haben wir auch wieder eine Referendarausbildung, also für den höheren Dienst.
Wird das angenommen? Wissen das denn die Kinder und Jugendlichen, dass man hier eine Berufsausbildung machen kann?
Also wir legen sehr viel Wert darauf, auf Praktika anzubieten, und zwar in der Fläche, weil wir ja diese 10 Standorte haben. Und unsere Kollegen sind auch bemüht, Berufstage, Fortbildung für Schüler zu besuchen. Aber natürlich haben wir da auch die Grenzen, weil unsere Ausbilder auch in der Fläche nebenbei andere Aufgaben haben. Aber bis jetzt haben wir durchaus 12 Personen im Jahr ausgebildet.
Das ist ja ganz ordentlich so. Die Ausbildung, wenn man so ein bisschen in die Informationsmaterialien hineinschaut, ist natürlich, ich will mal sagen, auch eine spezielle Ausbildung an elektronischen Geräten, an digitalen Messwerten und so weiter und so fort. Also eine sehr hochwertige Ausbildung.
Das ist alles mit modernster Technik. Ja, da wird auch gezeigt, wie man mittels SAPOS Vermessungen durchführt. Und es gibt viele Bereiche, wo man am Arbeitsplatz, im Büro, an PCs arbeitet. Und es werden auch mathematische Kenntnisse sind auf jeden Fall von Vorteil. Aber die Bedingung für die Berufsausbildung ist die mittlere Reife und oder der Gymnasialabschluss. Also man kann auch mit der mittleren Reife bei uns eine Berufsausbildung anstreben.
Jetzt haben Sie in den Angeboten auf der Internetseite gibt es also zum Beispiel den Thüringen Viewer, wo man sich also Details aus Landschaften, aber auch aus Städten ansehen kann in verschiedenen Formen. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erläutern, was das Angebot dort beinhaltet.
Also, um unsere Karten aktuell zu halten, müssen wir Befliegungen machen. Und aus diesen Befliegungen, aus den Luftbildern, werden Orthofotos. Das sind entzerrte Luftbilder, die sind dann verebnet. Und das ist die Grundlage des Thüringen-Viewers. Da sind also quasi die Daten in Orthofotos abgelegt von der Oberfläche unseres Freistaates. Und viele dieser Luftbilder sind auch von Google aufgekauft worden. Und wenn man manchmal bei Google guckt und sieht dort geobasis.de, dann versteckt sich dahinter Geobasis Deutschland. Dann ist das, sind das Flüge, die quasi wir gemacht haben und die dann an Google verkauft wurden.
Das ist also der Thüringen Viewer, und es gibt also alle möglichen Karten bis hin zu historischen Karten. Das vielleicht nochmal zum Erläutern. Historische Karten, in welchem Umfang sind die und aus welcher Zeit sind die angeboten?
Der Unterschied jetzt zum Thüringen Viewer ist, dass man im Geoportal sich diese Daten herunterladen kann auf seinen eigenen PC kostenlos. Da haben wir mehrere Bereiche. Wir haben einmal die aktuellen Karten, die aktuellen topografischen Karten in diesen Maßstabsreihen von 1 zu 10.000 bis 1 zu 100.000. Das sind so circa 700 Kartenblätter. Und dann haben wir einen Bereich von historischen Karten. Da geht es vor allem um die Messtischblätter, die Preußen von Thüringen Mitte des 19. Jahrhunderts aufgenommen haben. Und das sind auch circa 120 Kartenblätter von Thüringen in der Aufnahmeform und dann als Messtisch erste Auflage. Kostenfrei zu erhalten im Geoportal, nicht so leicht zu finden unter sonstige Daten des TLBG.
Aber da kann man sich so ein bisschen informieren, wie Flurveränderungen vorgenommen wurden, Wegeveränderungen vorgenommen oder auch wie Städte oder Orte gewachsen sind oder verschwunden sind.
Auf diesen topografischen Karten im Maßstab 1 zu 25.000, diesen Messtischblättern, kann man ganz gut Wege sehen und man kann auch gut sehen, wie sich Städte entwickelt haben. Wir haben aber auch noch historische Liegenschaftskarten zur freien Verfügung. Das sind auch ca. 20.000 Karten, wovon 700 Generalkarten sind, wo man sich dann Ortschaften eigentlich in der gesamten Feldmark angucken kann und herunterladen.
Ich habe noch eine spezielle Frage. Haben Sie auch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel anhand von Geodaten so bestimmte Ereignisse, also Hochwasser, nachzugestalten? Dass man sagen kann, die Ausmaße des Hochwassers von 1890 waren in dieser und jener Breite. Können die
Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir natürlich mit den Daten, den aktuellen Daten unseres Geländemodells, sicherlich so etwas simulieren könnten. Aber historisch, denke ich, wird das eher nicht möglich sein, diese Karten so aufzubereiten.
Da fehlen die Informationen dazu.
Also das ist ja jetzt auch im Grunde nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist ja, die aktuellen kartografischen Karten herzustellen. Und das andere sind schon Dienste, die sich in der Zusammenarbeit mit der Preußischen Staatsbibliothek zum Beispiel, wo diese Urkarten liegen, ergeben haben.
Diese alten Karten haben Sie aber alle hier gesammelt und sind also vorhanden.
Die liegen also als Reprint vor. Wie gesagt, die Originale liegen in Berlin in der Staatsbibliothek. Und man kann sie jetzt erst seit August letzten Jahres kostenfrei auf seinen PC herunterladen.
Man muss ja bei dieser Arbeit, die Sie hier leisten, also auch wahrscheinlich jede Menge geforscht werden.
Geforscht eigentlich nicht so sehr. Also wir haben Gebietstopografen, 17 Stück, die sich im Land umschauen, wo sich Straßen verändern, die auch natürlich Dinge auswerten hinsichtlich von Straßenplanung. Wir haben die Aktualisierung unserer aktuellen Karten, geschieht oft durch den Vergleich im Luftbild. Was hat sich im Luftbild verändert? Und dann gibt es natürlich auch ein hohes Maß mittlerweile an Generalisierung. Das heißt, mittlerweile werden manche Sachen auch automatisch generalisiert von einem Maßstab in den nächsten Maßstab umgewandelt. Auch da stehen wir vor einer Zäsur. Ab Mitte Mai werden wir hier unsere topografische Karte 1 zu 10.000 in einer Präsentationsausgabe herausgeben. Da gibt es also einen Wechsel der bislang der Praxis.
Frau Timmermann, lassen Sie mich noch mal auf das Eichsfeld zurückkommen. Wir haben in diesem Jahr den Thüringen Wandertag, der im Eichsfeld durchgeführt wird, in Heiligenstadt, geht das los. Da haben Sie jetzt schon zwei Karten entwickelt dazu und Sie haben gesagt, es gibt bereits auch eine Ausstellung. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.
Also der Deutsche Wandertag im September in Heiligenstadt hat uns dazu bewogen, dass wir zwei Karten, Wander- und Radwanderkarten Untereichsfeld und Obereichsfeld aktualisiert haben. Die haben wir jetzt auch schon der Presse vorgestellt und wir haben eine Ausstellung zum Thema Rad und Wandern in Thüringen im Ministerienkomplex, in der Cafeteria des Ministerienkomplexes in Erfurt ausgestellt. Und diese Ausstellung wird ab dem 20. 21. August in der Sparkasse in Heiligenstadt zu sehen sein.
Da gibt es nochmal Informationen zu den einzelnen Wanderkarten her.
Da gibt es Informationen, wie viele Wanderkarten wir überhaupt haben. Das sind 18 Stück, die immer in Zusammenarbeit mit touristischen Stellen entstehen, wo wir die Informationen für die Rückseiten erhalten. Und nach stellen wir auch unsere Wanderkarten, wenn wir die Bildrechte haben, im Geoportal kostenfrei zur Verfügung.
Eine Frage noch, es gibt ja in Thüringen auch Geoparks. Sind Sie da auch zuständig für?
Da bin ich jetzt überfragt. Ich weiß, wir haben mal zusammengearbeitet, aber ganz genau kann ich Ihnen das jetzt nicht sagen.
Das sind nur die Ausschilderung Geopark, was weiß ich, wo es da nach Memleben geht und so weiter.
Und ja, und es ist ja auch hier einer direkt bei den drei Gleichen, ist auch ein Geopark, aber ich bin da jetzt nicht.
Soweit Frau Timmermann, und über die Geoparks gibt es vielleicht noch eine besondere Sendung. Wir machen hier erstmal weiter mit Musik. Lorena McKennitt habe ich aufgelegt. Come by the Hills, also komm in die Berge, und danach Max Prosa, die Fantasie wird siegen. Offene Sendefläche, offen für Nachrichten, kulturelle Ereignisse und Geschichte aus der Region, zuverlässig und kontinuierlich.
Anlässlich dieser 100 Jahre Thüringen,
ja, von dem Herrn Senker.
Genau, gab es schon mal so ein Projekt. Das wollten wir, eigentlich wäre es schön gewesen, für ganz Thüringen zu machen. Aber das ist natürlich für diejenigen dann ein gefundenes Fressen. Die haben die Koordinaten, holen sich ein Auto, sehen im Navi, wo die Straßen befahren sind, und klauen die Steine.
Soweit erstmal Herr Müller vom Landesamt für Bodeninformation. Für Bodenmanagement und Geoinformation. Es geht um Grenzsteine. Grenzmarkierungen, Grenzsteine waren und sind notwendig, um Besitz zu kennzeichnen und Zuständigkeiten zu regeln. Wo befinden sie sich, wie sind sie erfasst und welche Bedeutung haben sie heute? Wie werden sie gepflegt? Und wie wir eben schon gehört haben, sind sie begehrte Sammel- und Diebstahlobjekte. Was dagegen getan wird, das verrät uns nun Herr Müller vom Landesamt.
Anlässlich dieser 100 Jahre Thüringen,
ja, von dem Herrn Senker.
Genau, gab es schon mal so ein Projekt. Das wollten wir, eigentlich wäre es schön gewesen, für ganz Thüringen zu machen. Aber das ist natürlich für diejenigen dann ein gefundenes Fressen. Die haben die Koordinaten, holen sich ein Auto, sehen im Navi, wo die Straßen befahren sind, und klauen die Steine. Also der Anteil ist ganz groß. Also das ist das Erste. Deswegen ist man eher der Meinung, die Sachen bisschen verdeckt zu halten. Genau aus den Gründen. Wir haben ja noch das nächste Problem, das mit dem derzeit letzten Gesetz von 2008, das ab 1.1.2012 galt, ist ja die Abmarkungspflicht weggefallen. Das heißt also, die Grenzsteine würden jetzt als Bodendenkmäler unter den das Denkmalschutz fallen. Und das Problem ist natürlich, dass es das noch, dort noch nicht so angekommen ist. Da braucht es also noch eine gewisse Zeit, dass die da erkennen, dass das auch schützenswert ist und irgendwelche Sachen Maßnahmen machen. Das dritte Problem ist unser Borkenkäfer. Vielleicht noch mal so viel, die meisten von diesen historischen Steinen gibt es im Wald. Warum? Weil dort natürlich keine großwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen passiert. Das heißt, die haben nicht gestört, die sind stehen geblieben. Nun haben wir den Borkenkäfer und haben Holzeinschlag. Die Firmen sind Subfirmen, die Forstarbeiter sind angewiesen, also die Landesforstämter, und ihnen weisen die auch ein. Aber wie willst du jemanden zum Beispiel aus Rumänien, der vielleicht nicht aus dem Banat oder Siebenbürgen kommt, der also Grenzsteine überhaupt nicht kennt, da, ne? Sie versuchen die zwar zu markieren, dass die eben nicht dran gefahren werden, aber passiert dann eben. Wenn sie gleich Bescheid sagen, geht's, weil dann ist noch schwere Technik da, dann kann man das gleich wieder richten, aber das passiert eben im Problem nicht.
Haben Sie denn einen Überblick, wie viele solcher Grenzsteine es in Thüringen gibt?
Circa 25.000 sind bekannt. Warum so viele in Thüringen? Ganz einfach, das hängt mit dieser
Kleinstaaterei zusammen.
Genau. Im Höhepunkt nach der sächsischen Teilung hatten wir allein im Ernestinerbereich also 10 Kleinstaaten in Thüringen. Nach 1815, wo einige weggefallen sind, hatten wir immer noch 10 verschiedene Fürstentümer. Eigentlich sogar 11. Nee, nicht nur Preußen. Preußen gab es ja mehrmals. Wir haben einmal Preußen gehabt, Regierungsbezirk Erfurt, und einmal Regierungsbezirk Merseburg, wenn man so will.
Und das ist ja bei den bei vielen Grenzsteinen sind ja diese Zugehörigkeiten auch erkennbar. Ja. Dass die Wappen bzw. die Namen dort auf der Seite stehen, wo sie dazugehören. Ne?
Ja,
genau. Das heißt hier also KP, Königreich Preußen.
Ja, genau. Herzogtum Sachsen-Meiningen haben wir hier.
HSM, ja. Herzogtum Gotha, HG.
Ja, ne? Genau. Ja. Schwarzburg. Die haben sie nur auf der einen Seite noch ein bisschen aufgehübscht, damit man es besser sieht. Ne? Also wir haben gerade ganz bekannt sind die Sachen am Rennsteig, weil der Rennsteig ist ein alter Weg, an dem viele Fürstentümer angegrenzt haben. Und dort gibt es besonders viele. Da gibt es auch ein schönes Buch drüber vom Herrn Uli Rüger, der rennsteigrüger.de ist das, der die alle mal kartiert hat auf den, was sind es, 127 Kilometer. Die sind alle dort nachgewiesen. Also die Vereine arbeiten da sehr viel, machen noch sogenannte Flurzüge, gucken sich also an, welche Steine weg sind, welche beschädigt sind, welche schief stehen und gerade gesetzt werden müssen.
Nun habe ich gesehen, also im Steiger gibt es ja auch eine ganze Menge solcher Steine aus verschiedenen Materialien, Sandstein, Kalkstein und so weiter.
Das sind meistens die historischen Epochen. Man hat begonnen mit den Grenzsteinen im 18. Jahrhundert und die letzten größeren Aktionen waren natürlich dann die in Düren, die Grenze zur BRD.
Aber diese historischen Grenzsteine, haben Sie da Kenntnisse darüber, wer die angefertigt hat? Da muss es ja vielleicht irgendwie einen Auftrag gegeben haben. Steinmetz Müller aus Hohenwinden, du machst jetzt 50 Grenzsteine für die Grenzgemarkung Gispersleben oder so. Gibt es solche Sachen?
Gibt es eigentlich weniger. Aus dem einfachen Grund, wie gesagt, sind alle aus verschiedenen Historien. Die einzelnen Fürstentümer sind untergegangen, haben sich wieder benommen. Zum Beispiel Henneberger Land gibt es heute nicht mehr, ist aufgegangen. Dann, wie gesagt, die ernestinischen Teilung, da kommt man kaum nach. Also das ist über ganz Thüringen verstreut. Es gibt eigentlich, wenn man so will, in Thüringen die beiden Königreiche, Sachsen im Südosten, Preußen im Wesentlichen im Norden und in der Mitte und dann die Fürstentümer Schwarzburg, Sondershausen und Rudelstadt und dann die Reuß jüngere und ältere Linie und die restlichen vier sind die ernestinischer. Also Großherzogtum Sachsen, Weimar, Eisenach, dann Gotha, Coburg, Meining und Altenburg.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese Grenzsteine stehen jetzt unter Denkmalschutz und gehören zur Bodendenkmalpflege, müssten also von dort aus gewartet, gepflegt und dokumentiert werden.
Aber eben das ist dieses Problem, dass das, weil das eine neue Aufgabe ist, dort noch nicht so richtig angekommen ist. Also beim Denkmalschutz, beim Landesamt für Denkmalpflege. Ja. Und zuständig wären dann immer die unteren Behörden vom Denkmalschutz.
Gibt es da noch jemanden, der in anderen Gebieten auf diese Grenzsteine aufmerksam macht?
Also wie gesagt, das sind meistens die Vereine, die regionalen Vereine, Tourismusvereine, also entlang Rennsteig zum Beispiel, aber auch andere. Also es ist Vereinsarbeit. Aber im letzten Jahr, das ist richtig, vor 2 Jahren war es schon 22, sind mal 2 Grenzsteine gesetzt worden. Und zwar zwischen dem Elxlehm, das ist aber nicht das Elxlehm hier nördlich von Erfurt, sondern das Elxlehm südlich von Erfurt und Kirch. Muss ich überlegen. Ist nicht unser Amtsbereich, deswegen kenne ich mich nicht ganz so aus. Da sind mal Grenzsteine gesetzt worden, abgesprochen mit der Agrargenossenschaft, nicht im Wald, sondern im Wiesengebiet. Das war zwischen Schwarzburg, Sondershausen und Königreich Preußen.
Okay, was haben Sie jetzt hier noch
das mitgebracht? Das würde ich Ihnen mitgeben. Ja, das ist mal eine Notizniederschrift über die Probleme. Ja, da haben Sie noch ein paar Fakten.
Ja, okay. Ja?
Also wie gesagt, das, was ich vorhin sagte, es gibt auch Karten beim Denkmalforst. Finde ich das jetzt gleich, wie viel das sind. Dann muss es hier drauf sein. 700.000 Vermessungssteine. Das sind aber nicht nur die historischen Landesgrenzsteine, sondern auch andere. 11.000, das sind forsthistorische Grenzsteine. Die sind zwar auch, sehen ähnlich aus, bringen aber nur, die markieren nur die einzelnen Reviere.
Soweit Herr Müller vom Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation. Und Sie haben gemerkt, bei der Aufzeichnung fuhr dann ein Fahrzeug rückwärts und störte mit seinen P
Piepgeräuschen. Wir machen erstmal weiter mit Tina Rogers Butterfly und danach gibt es noch ein paar Hinweise zum Schutz der Grenzsteine, das, was Herr Müller gerade angeführt hat. Das war Tina Rogers und wir sind im Stadtgespräch heute im Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation. Und wir hatten gerade das Thema historische Grenzsteine und dazu habe ich noch einen kleinen Beitrag vorbereitet. Der Schutz der historischen Grenzsteine im Forst stellt gegenwärtig ein großes Problem dar. Das geht aus einem Schreiben des Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation vom 3. April 2024 hervor, das der Redaktion vom Stadtgespräch vorliegt. Darin werden Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten aufgelistet, die Zerstörungen oder Entfernen von historischen Grenzsteinen und deren Veräußerungen im Internet beinhalten. Darin heißt es: Alle Steine, die Grenzen markieren, die es nicht mehr gibt, jüngste Beispiele DDR-BRD-Grenzsteine, sind historische Grenzsteine. Nach dem Denkmalschutzgesetz befinden sich unter den Bodendenkmalen auch Denkmale wie Steinkreuze, Grenzsteine und Gedenksteine. Weil historische Grenzsteine ein beliebtes Dekorationsobjekt darstellen, werden diese als begehrte Sammel- und Schwarzmarktobjekte für bis zu 2.500 Euro bei eBay gehandelt. Das Entfernen und Zerstören der Grenzsteine stellt jedoch eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit bis zu 20.000 Euro geahndet werden kann. Mehrere Geschichts- und Heimatvereine melden regelmäßig diese Ordnungswidrigkeiten. Das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation ist daher zum Handeln gezwungen. Bei Waldarbeiten wie Fellarbeiten, Rückung oder anderen werden häufig aber auch Grenzsteine unbewusst umgeworfen, verrückt oder weggeschleift. Danach können die umgeworfenen Steine leichter entwendet werden. Die Wiederherstellung der Grenzsteine ist personal- und zeitaufwendig und somit teuer. Je nach Stein ist schwere Technik und ein größerer Vermessungsaufwand notwendig. Wenn der entstandene Schaden sofort gemeldet würde, dann wäre die Wiederherstellung einfacher, da dann der Originalstandort noch feststellbar ist. Vermessungs- und Grenzsteine sind durch das Vermessungsgesetz geschützt. Das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege hat noch keine besondere Sensibilisierung für Grenzsteine als schutzwürdige Denkmalobjekte entwickelt. Das Amt konzentriert sich momentan auf größere Objekte. In den digitalen Daten der Bodendenkmale des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege sind die historischen Grenzsteine momentan nicht enthalten. Der Digitalisierungsfortschritt ist noch sehr weit vom Ziel entfernt. Thüringen Forst arbeitet eng mit dem Landesamt für Denkmalpflege zusammen. Thüringen Forst hat jedoch eine große analoge Sammlung der Bodendenkmale katalogisiert und vermessen, die forstamtsweise an das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege übergeben wurden. Die Überprüfung durch das Landesamt für Denkmalpflege wird jedoch voraussichtlich etwa 10 Jahre dauern. Weiter heißt es in dem Schreiben: Momentan ist die Forstwirtschaft auch im Ergebnis durch den Borkenkäferbefall im Katastrophenmodus. Das heißt, große Maßnahmenflächen, gleichzeitiger großflächiger Einsatz von Forstunternehmen, sehr viele Ortsfremde, auch aus dem Ausland. In diesem Kontext ist das Vorzeigen jedes einzelnen Schutzobjektes, also Stein, nicht möglich. Auch sind vollflächige Kontrollen nicht durchführbar. Deshalb kann oft nur eine allgemeine Sensibilisierung und Belehrung und mit Hinweisen auf markierte Schutzobjekte erfolgen. Neben den Grenzsteinen und Bodendenkmalen haben die Revierleiter bei jeder Maßnahme auf mehr als 300 Themen Rücksicht zu nehmen. Biotope, geschützte Tiere, Pflanzen, Munitionsbelastung, Leistungstrassen etc. Thüringen Forst hat in seinem Geodatenbestand aus der Erstdigitalisierung der DDR-Forstkarten ca. 700.000 Vermessungsgrenzsteine inklusive historische, die nicht unterschieden werden, und ca. 11.000 forsthistorische Grenzsteine erfasst. Weiter verzeichnet das Blatt eine Reihe von Vereinbarungen zwischen Thüringen Forst und dem Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation. Darin heißt es zum Beispiel, es wird eine Fachanweisung Holznutzung nochmal konkretisiert und detailliert herausgearbeitet, wie diese Grenzsteine geschützt werden können. Die Thüringer Forstämter führen regelmäßig Waldbesitzerversammlungen durch, an Wochenenden oder Spätabendveranstaltungen. Hier besteht für das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation die Möglichkeit, in kurzen Vorträgen die privaten Waldbesitzer für das Thema Sicherung der historischen Grenzsteine zu sensibilisieren. Soweit aus diesem Schreiben, und vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Lust bekommen, in einem Heimat- und Geschichtsverein sich um diese Grenzsteine in Ihrem Gebiet zu kümmern, dann sollten Sie sich vielleicht mit dem Landesamt hier in Verbindung setzen. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Den Podcast können Sie ab heute Abend auf anchor.fm/Richard-Schäfer, Schäfer mit AE geschrieben, nachhören und auch auf podcast.de. Eine Wiederholung dieser Sendung ist vorgesehen für Samstag ab 16 Uhr und den kommenden Montag ab 6 Uhr. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.